Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Mein Name ist Thorsten Japs, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. Am 27. Januar ist der internationale Holocaust-Gedenktag. Und anlässlich dieses Tages werden in Berlin die Obermeier Awards verliehen. Mit diesen Preisen werden Menschen gewürdigt, die sich für die Erinnerung an die früher einmal so lebendigen jüdischen Gemeinden in Deutschland einsetzen. Ein Preis geht an das Hamburger Geschichtsprojekt Geschichtomat. Das ist eins unserer Themen in Religionen. Außerdem beschäftigen wir uns mit Religion und Reformen in Saudi-Arabien, dem Kampf der Kirche gegen Zwangsprostitution und dem mexikanischen Männlichkeitswahn. Wenn morgen am internationalen Holocaust-Gedenktag an das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte erinnert wird, ist es auch eine gute Gelegenheit zu schauen, wie heutzutage mit der deutschen Vergangenheit umgegangen wird. In Berlin werden die Obermeier Awards verliehen, mit denen Menschen gewürdigt werden, die sich für die Erinnerung an das früher einmal lebendige jüdische Leben einsetzen. Ein Preis geht an das Projekt Geschichtomat, das Ivana Scharf entwickelt hat und die ich ganz herzlich im Studio begrüße. Guten Tag, Frau Scharf.
Ja, guten Tag.
In dem Projekt Geschichtomat erkunden Schülerinnen und Schüler seit 2013 in Hamburg ihre Nachbarschaft. Sie machen sich mit historischen Persönlichkeiten, Orten und Ereignissen vertraut, recherchieren mit fachlicher Begleitung in Museen und Archiven, reden mit Experten und Zeitzeugen und drehen dann dazu eigene Filme. Warum bestand aus Ihrer Sicht die Notwendigkeit eines solchen Projekts?
Ja, es besteht auf jeden Fall die Notwendigkeit, jüdische Geschichte und Kultur kinder- und jugendgerecht zu vermitteln und auch mit anderen Informationen und mit anderen Zugängen, als das im Unterricht passiert.
Glauben Sie, dass so ein Projekt dazu beiträgt oder beitragen kann, antisemitische Tendenzen in der Gesellschaft zu bekämpfen?
Das ist jetzt eine große Frage. Ich behaupte ja. Ich behaupte, dass das Einfühlen, das Verständnis, dass auch das Entwickeln von Empathie für die Themen, für die Menschen, für die Geschichten, für die persönlichen Biografien, dass diese ganze Aufklärungsarbeit und diese Reflexionsarbeit, die das bei den Jugendlichen anstößt, sehr, sehr wichtig ist, um Vorurteile überhaupt erst gar nicht entstehen zu lassen.
Auf der Homepage Geschichtomat kann man die Filme der Jugendlichen ansehen. Da geht es zum Beispiel um die Opernsängerin Sabine Kalter, die 1935 aus Hamburg nach London geflohen ist, oder ehemalige Synagogen in Altona oder jüdische Sportvereine. Was für Beispiele sind Ihnen von den Anfängen besonders in Erinnerung geblieben?
Es sind so viele. Es sind ja mittlerweile 200 Videos. Wir haben mit 800 Schülerinnen und Schülern gearbeitet. Und natürlich sind die Videos, in denen die Schüler mit Zeitzeuginnen arbeiten, immer sehr ja, intensiv und sehr emotional. Die bleiben auf jeden Fall im Gedächtnis. Aber was ich vor allen Dingen faszinierend finde und auch so wichtig an dieser Arbeit ist, den Schülerinnen ihr gesamtes Themenspektrum zu eröffnen. Das heißt, wir gehen ja auf die Fragestellung der Schülerinnen ein. Wenn wir im Umfeld der Schule die jüdische Geschichte erkunden, dann haben die Schüler ja immer die Gelegenheit, auch selber ihre Themen auszuwählen. Sie haben ja die Spannbreite gerade schon angesprochen und es sind ja eben, ich sag mal, von den jüdischen Festtagen über kulturelle Themen, eben aber auch die biografischen Themen.
Welche Rolle spielt die jüdische Religion in dem Projekt? Werden die Jugendlichen auch von Religionsexperten betreut, die zur religiösen Aufklärung beitragen?
Die Jugendlichen entdecken ja vor allen Dingen selber, wen sie brauchen, besuchen, befragen, interviewen müssen, um ihre Fragen auch zu beantworten. Aber im Geschichtomat-Team sind auch Kulturvermittlerinnen und Medienpädagogen. Allerdings ist es ja genau dieser unmittelbare Kontakt auch zu Menschen in dem Umfeld, der wichtig ist in dem Projekt. Und beispielsweise haben Schülerinnen auch einmal ein jüdisches Fest nachempfunden und das im Endeffekt dann so auch besser erlebt. Und es ist ihnen dadurch natürlich auch näher gekommen.
Gibt es auch Unterschiede zwischen verschiedenen Schulen, die Ihnen aufgefallen sind? Also wie das Projekt an verschiedenen Schulen aufgenommen wird?
Es gibt natürlich Schulen, die in ihrer eigenen Historie zum Beispiel auch viel enger mit der jüdischen Geschichte verbunden sind. Da merkt man natürlich, dass die Schülerinnen dann auch ein großes Interesse haben, die Geschichte der eigenen Schule oder auch der Schülerinnen, die an dieser Schule zu Besuch waren, zu erkunden. Wenn das nicht der Fall ist, wenn eine Schule einfach diesen direkten Bezug nicht hat, dann wird eben nach anderen Themen gesucht.
Geht es denn eigentlich nur um Geschichte oder auch um jüdisches Leben heute? Ich kann mir vorstellen, dass Jugendliche vielleicht auch die Frage stellen, warum sollte mich das denn heute noch betreffen? Das ist doch so lange her.
Diese Frage, die stellt sich gar nicht. Und natürlich geht es nicht nur um die Geschichte, es geht ja sehr viel auch um diese kulturellen Aspekte und natürlich auch um das lebendige Judentum heute. Und auch solche Gespräche und auch solche Videos werden ja von den Jugendlichen auch produziert. Wichtig ist, dass es immer in einer Sprache ist, in ihrer Sprache, und dass die Schülerinnen das für andere Schülerinnen machen. Also diese Videos erheben ja keinen Anspruch an, ich sage jetzt mal, irgendeine hohe Filmkunst, sondern es geht ja vor allen Dingen um diesen Reflexionsprozess, der dadurch auch angestoßen wird. Und natürlich haben sie auch Begegnungen gehabt mit jungen Israelis in Hamburg. Sie haben aber auch Begegnungen gehabt mit den Kindern von Überlebenden oder auch von ermordeten Juden und Jüdinnen.
Mir geht es so, dass mich Berichte von Zeitzeugen am stärksten berühren. Sie haben das Thema ja auch schon angesprochen. Welche Bedeutung haben Zeitzeugen für das Projekt?
Die Begegnungen mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen sind immer sehr intensiv. Die haben eine Bedeutung. Allerdings muss man ja auch sagen, dass es jetzt nicht mehr so viele Zeitzeuginnen gibt und insofern auch diese Begegnungen eher selten sind. Das sieht man auch beim Geschichtomat-Projekt allein schon an der Anzahl der Videos. Es gibt zu den Zeitzeuginnen weniger Möglichkeiten und damit eben auch weniger Videos. Und natürlich ist das für die Schülerinnen immer etwas ganz Besonderes. Sie fühlen sich da sehr geehrt, wenn sich eine Person die Zeit nimmt, und sind natürlich auch berührt durch diese sehr persönlichen Geschichten, die auch teilweise natürlich nicht positiv sind und die sehr nah gehen. Und gerade die Zeitzeugen haben ja den Holocaust auch als Kinder erlebt. Und da können die Jugendlichen sehr gut dran anknüpfen, weil sie damit dann Vergleiche ziehen können zu ihrer eigenen Kindheit.
Wie geht man mit dem Problem um, dass Zeitzeugen logischerweise langsam aussterben? Verändert sich dann auch so ein Projekt? Muss es sich zwangsläufig verändern?
Also mir war vor allen Dingen, als ich das Projekt entwickelt habe, wichtig, dass es überhaupt noch diese Möglichkeit gibt. Deswegen bin ich auch froh, dass es zumindest in der Zeit seit 2011 diese Möglichkeit gab, die Gespräche zu führen und auch diese persönlichen Beziehungen aufzubauen. Und natürlich, das wird die gesamte Vermittlung in dem Bereich maßgeblich verändern. Und da macht man sich jetzt schon auch seit einigen Jahren Gedanken darüber. Das wird auch dieses Projekt insofern betreffen, dass man dann nicht mehr die Originalstimme, dass man einfach nicht mehr das authentische Gespräch führen kann. Und da werden wir uns natürlich auch etwas einfallen lassen. Ich habe da auch schon Ideen.
Welche?
Also es müsste zumindest ja auch generell und deutschlandweit das Thema Vermittlung viel, viel stärker auch in den Mittelpunkt rücken. Das Vermitteln ist nun mal eine ganz eigene Aufgabe und kind- und jugendgerecht vermitteln sowieso. Und natürlich gibt es Archive, Zeitzeugen, Interviews, die verschriftlicht wurden. Es gibt Videointerviews, es gibt Filme. Also es gibt natürlich Material, mit dem man arbeiten kann in der Vermittlung. Allerdings müsste das alles anders aufbereitet werden.
Wie zum Beispiel?
Im Geschichtomat-Team würde man das so angehen, dass es mit den Jugendlichen gemeinsam auch entwickelt wird, weil das ja genau die Stärken von dem Projekt sind, dass das Geschichtomat-Team mit den Jugendlichen auf Augenhöhe arbeitet, auf ihre Fragestellungen eingeht und dann entsprechend die nächsten Schritte auch gemeinsam geplant und unternommen werden. Und genauso würde ich dann auch ein Projekt, in dem ich mit diesem vorhandenen Material arbeite, entwickeln. Wir tun das ja jetzt auch schon. Es fließen ja auch Originaltexte ein, weniger im Moment noch zum Beispiel Audiobeiträge, Filmbeiträge aus Archiven. Aber das könnte dann eine Möglichkeit sein, dass man die in diese Vermittlungsarbeit mit einbezieht. Was auf jeden Fall ja auch jetzt schon passiert ist, das hatte ich schon erwähnt, dass die Nachkommen ja häufig auch gesprächsbereit sind und selber dann letztendlich auch häufig ihre eigene Familiengeschichte erkunden.
Sie haben es gesagt, seit den Anfängen haben mehr als 800 Schülerinnen und Schüler an dem Projekt teilgenommen. Das Ziel ist es, den Jugendlichen ein Verständnis von jüdischem Leben und jüdischer Kultur zu vermitteln. Wenn Sie einmal Bilanz ziehen, haben Sie dieses Ziel aus Ihrer Sicht erreicht?
Ja, wir haben jetzt nicht die ganz ausführlichen Evaluationen oder Projektevaluationen. Wir befragen natürlich schon die Schülerinnen und wir stellen definitiv fest, dass unglaublich viele Schülerinnen zwar durch den Geschichtsunterricht und die Vermittlung des Themas Nationalsozialismus im Geschichtsunterricht so ein Faktenwissen haben, dass sie aber kaum etwas über das jüdische Leben, über die Menschen, über deren Kultur wissen. Und das verändert sich definitiv nach diesem Projekt. Was ich schade finde, ist, dass nur in Hamburg die Schülerinnen in den Genuss kommen. Es wäre schön, wenn das noch in anderen Städten auch angeboten werden könnte.
Da drücke ich Ihnen die Daumen. Frau Scharf, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Ivana Scharf über das Hamburger Projekt Geschichtomat, das sie ins Leben gerufen hat und das morgen in Berlin mit einem Obermeier Award gewürdigt wird. Der internationale Holocaust-Gedenktag lenkt auch den Blick darauf, wie es um die Beziehungen zwischen Juden und Muslimen bestellt ist. Als bisher ranghöchster Muslim hat der Generalsekretär der Islamischen Weltliga, Sheikh Mohammed al-Issa, vor 3 Tagen gemeinsam mit dem Geschäftsführer des American Jewish Committee, David Harris, das frühere deutsche Vernichtungslager Auschwitz besucht. Für das AJC wurde dadurch Geschichte geschrieben. Experten sehen in al-Issa einen religiösen Botschafter Saudi-Arabiens. Dort dominiert eine besonders konservative Auslegung des Islam, der Wahhabismus. Allerdings versucht Saudi-Arabien, sich gemäßigter und weltoffener zu präsentieren und auch im Inneren die religiösen Zügel zu lockern. Was da wirklich dran ist, hat meine Kollegin Anne-Françoise Weber vor kurzem in dem Königreich für uns recherchiert.
Eine private religiöse Feier in der saudi-arabischen Hafenstadt Jeddah. Um die 20 Männer sitzen festlich gekleidet im Erdgeschoss einer Villa. Sie lauschen den Worten des Hausherrn, der ein angesehener Imam ist. Oder sie stimmen ein in seinen Lobgesang zu Ehren des Propheten Mohammed. Im ersten Stock kümmert sich die Ehefrau des Imams um den weiblichen Teil der Gesellschaft. Die Frauen unterhalten sich über Alltagsthemen, aber halten immer wieder inne, um in den durch einen Lautsprecher übertragenen Gesang der Männer einzustimmen. Unter ihnen ist auch Afaf Baharith, die Frau eines Diplomaten. Sie erklärt:
Wir feiern den Geburtstag des Propheten. Das tun die meisten Muslime in der ganzen islamischen Welt. Und zwar das ganze Jahr über, nicht nur an einem bestimmten Tag. Es gibt aber besonders viele Feste während des Monats, in dem er nach islamischer Zeitrechnung geboren wurde.
Die wahre Verehrung des Propheten zeige sich zwar darin, sein Leben und seinen Umgang mit anderen Menschen im Alltag nachzuahmen. Aber diese Maulid genannten Feste findet Afaf Baharis schon wichtig, auch wenn manche saudische Religionsgelehrte sie ablehnen.
Sie mögen den Maulid nicht, weil sie denken, dass wir nur tun sollten, was der Prophet getan hat. Das heißt aber auch, dass wir, weil der Prophet nicht Auto gefahren ist, auch nicht Auto fahren sollten. Diese Leute verengen ein sehr weites Feld. Aber es sind nur sehr wenige. Ich kann ihre Meinung durchaus respektieren, aber viele fragen sich, warum wir den Propheten nicht feiern sollten. Es ist doch kein religiöses Fest. Man kann den Prophetengeburtstag feiern oder es lassen. Das ist kein Grund für einen Zwist.
So könne eine Familie auch einen Prophetengeburtstag ausrichten, um eine Geburt oder das bestandene Examen eines Kindes zu feiern. Allerdings findet Afaf Baharith, man sollte beim Feiern nicht zu weit gehen.
In manchen Ländern tun die Menschen zum Geburtstag des Propheten Dinge, die nicht richtig sind. Zum Beispiel in Ägypten. Dort gibt es Tanz und Gesang. Frauen und Männer kommen zusammen. Zwar wird dort auch bei offiziellen Feiern an der Azhar-Universität im Fernsehen und so weiter der Prophet in schönen Worten gepriesen, aber was dort auf der Straße passiert, das gehört sich nicht.
Insgesamt begrüßt Afaf Baharith die aktuellen Veränderungen in Saudi-Arabien. Es gebe jetzt mehr Freiheiten und Bewegungsmöglichkeiten, gerade für Frauen. Die vielen Konzerte im Rahmen von Festivals in Jeddah oder Riyadh seien dagegen nicht nötig. Da werde Geld ausgegeben, das besser zum Beispiel in Jugendclubs investiert würde. Es ist aber schon eine kleine Revolution, dass es mittlerweile Konzerte von arabischen und internationalen Stars in Saudi-Arabien gibt. Denn früher wussten konservative, wahhabitische Religionsgelehrte, solche Musik als Teufelswerk zu verhindern. Ihre Ideologie ist über 200 Jahre alt. Im 18. Jahrhundert war die Keimzelle des heutigen Königreichs in Saudi-Arabien entstanden aus der Allianz des Stammes der Al Saud mit dem ultrakonservativen Religionsgelehrten Mohammed bin Abdel Wahhab. Im Grund setzte sich das bis vor kurzem fort, wie der französische Nahostexperte Gilles Kepel erläutert.
Le système saoudien fonctionnait grâce à la légitimité absolue.
Das saudische System beruhte auf Legitimität, die ihm der Rat der großen wahhabitischen Religionsgelehrten verlieh. Seine Gegenleistung war eine Blockade der Gesellschaft, vor allem bei der Erwerbstätigkeit der Frauen. Und irgendwann konnte man nicht mehr unterscheiden, wo nun die Grenze zwischen dem regimefreundlichen Wahhabismus und dem Dschihadismus lag, der dieses Regime zerstören wollte. Das hat man besonders bei dem Anschlag auf die große Moschee von Mekka 1979 gesehen. Damals waren manche der Angreifer Lieblingsschüler der großen Religionsgelehrten.
Als Reaktion auf den Angriff, den das Königshaus damals erst nach langen Kämpfen niederschlagen konnte, wurde den ultrakonservativen Gelehrten noch mehr Einfluss gewährt. Die Künstlerin Lulu Al-Humud erinnert sich noch genau, wie ihr in den 1980er Jahren in der Schule gesagt wurde, sie solle keine Personen malen. Und?
Wir sollten nicht mal Musik hören. Es war wirklich hart. Zu Hause, für meine Familie, war es in Ordnung. Das war verwirrend. Ich glaube nicht, dass Gott uns diese Religion gegeben hat, um uns zu quälen. Sicher nicht. Er gab sie uns, um ein besseres Leben und bessere Beziehungen zu haben. Alles im Koran führt uns zu mehr Wissen, zu mehr Verständnis für andere Kulturen. Da gibt es nichts von dem, was diese Leute in unsere Köpfe stecken wollten.
Lulu Al-Humud arbeitet als Künstlerin und Kuratorin. In ihrer Serie Language of Existence setzt sie die im Islam verehrten 99 Namen Gottes auf der Grundlage einer komplizierten Berechnungsformel in geometrische Figuren um. Sie weiß, dass es in Saudi-Arabien noch Zensur gibt, aber sie merkt, dass sich die Dinge ändern und Kunst nicht mehr pauschal verurteilt wird.
Noch vor 2 Jahren wurden die Titel mancher Kunstwerke abgelehnt. Vor 5 Jahren wurde meine ganze Serie Language of Existence für nicht gut befunden, wegen der Konservativen. Aber ich glaube, für die gibt es jetzt keinen Platz mehr.
Wie wenig die Mahnungen und Verdammungen der konservativen Religionsgelehrten heute noch gelten, zeigt auch eine Bemerkung des Energieministers Abdulaziz bin Salman. Der Halbbruder des Kronprinzen sagte bei einer Konferenz in Riyadh während eines großen Festivals:
In these few days, this city became a city of joy.
In diesen wenigen Tagen ist diese Stadt ein Ort der Freude geworden. Die Menschen sind in Feierlaune, sie gehen gern aus, Familien nehmen ihre Kinder mit. Es gab keinen Hokuspokus, keine Unfälle, die Decke ist nicht eingestürzt, der Boden hat sich nicht aufgetan. Himmel und Hölle haben wir noch nicht gesehen.
Obwohl zurzeit in Saudi-Arabien zahlreiche religiös begründete Regeln abgeschafft werden, schweigen die prominenten Religionsgelehrten bislang, so die Analyse von Gilles Kepel. Denn sie wüssten, was ihnen droht, wenn sie das Königshaus und den Kronprinzen kritisieren. Das Schicksal des Journalisten Jamal Khashoggi, der im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet wurde, steht ihnen deutlich vor Augen. Für die Außendarstellung der neuen Position Saudi-Arabiens sind jetzt Menschen wie Mohammed al-Aissa zuständig, der Generalsekretär der Islamischen Weltliga. Er erläutert, worum es seiner Organisation geht.
Unser erstes Ziel ist es, die Wahrheit über den Islam zu verbreiten. Zunächst geht es darum, den Extremismus zu bekämpfen, und zwar mit wissenschaftlicher und intellektueller Aufklärung. So haben wir allein in Publikationen des Islamischen Staats über 800 Artikel gefunden, die extremistische Gedanken enthalten. Die werden 100.000-fach verbreitet in sozialen Netzwerken. Wir antworten auf diese Ideen, um die Wahrheit des Islam darzustellen.
Einen entgegengesetzten Extremismus sieht Aissa in der sogenannten Islamophobie. Auch hiergegen will die Weltliga vorgehen. Glaubt mein Aissa, dann ist das Ziel der Weltliga einzig die weltweite Verständigung und die Einheit der Muslime untereinander.
Die Islamische Weltliga hat vor wenigen Monaten die Charta von Mekka herausgegeben. Sie wird als wichtigstes islamisches Dokument der modernen Zeit gesehen. 1200 Muftis und Religionsgelehrte haben es im vergangenen Ramadan in Mekka unterzeichnet. Das war die größte Versammlung von Religionsgelehrten in der islamischen Geschichte.
Auch schiitische Vertreter seien dabei gewesen, eine muslimische Konfession, die im Wahhabismus als Irrlehre gilt. Issa betont, wie eng er mit Vertretern anderer Religionen kooperiere und wie viele Kirchen und Synagogen er schon besucht habe. Er weist den Vorwurf von sich, die islamische Weltliga exportiere ungefragt einen ultrakonservativen Islam. Sie werde nur auf Anfrage aktiv. Imame würden höchstens als Aushilfe zu großen Festzeiten ins Ausland geschickt.
Wir haben einen Koranvers, der lautet, kein Zwang im Glauben. Wie kann ich also jemandem den Islam aufzwingen oder meine Meinung mit Macht aufdrängen? Wer das tut, siegt vielleicht zeitweise, aber verliert am Ende. Es gibt falsche Auslegungen. Deswegen erklären wir hier bei der Islamischen Weltliga und auch in verschiedenen Einrichtungen des Königreichs den Sinn dieser Texte, damit sie nicht mehr von Extremisten für ihre terroristische Ideologie missbraucht werden.
Viele westliche Beobachter bezweifeln zwar, dass sich die Islamische Weltliga völlig vom Wahhabismus, dieser ultrakonservativen Lehre, verabschiedet hat. Aber auch wenn sie keine Regierungsorganisation ist, hält Nahostexperte Gilles Kepel ihren Generalsekretär Mohammed al-Aissa für eine Art religiösen Botschafter des Landes.
Mohammed al-Aissa ist mehrfach durch Europa gereist und hat beispielsweise erklärt, die französischen Muslime sollten die Gesetze der Französischen Republik respektieren und die Scharia nicht implementieren. Das hatte man noch nie von seinen Vorgängern und auch nicht von den Muslimbrüdern gehört. Ich glaube, es handelt sich dabei nicht nur um Kosmetik, um den Europäern zu gefallen, sondern es ist eine Strategie, die davon ausgeht, wenn man zulässt, dass sich der Wahhabismus weiter ausbreitet, könnte Saudi-Arabien das erste Opfer sein.
Sagt der Nahostexperte Gilles Kepel über die Islamische Weltliga.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Prostitution ist in Deutschland legal und wird seit rund 2,5 Jahren durch das Prostituierten-Schutzgesetz geregelt. Danach müssen sich Frauen und Männer, die der Sexarbeit nachgehen, bei den Behörden anmelden. Aber auch dieses Gesetz hat das Problem der Zwangsprostitution noch lange nicht gelöst, zumal die Opfer kaum auf die Unterstützung der Behörden hoffen können, weil sie eben nicht angemeldet sind. In einer Großstadt wie Berlin gibt es einige Anlaufstationen, wo Betroffene Hilfe suchen können. Eine davon ist eine katholische Einrichtung, die Josephine Janert uns vorstellt.
Eine ruhige Straße im Berliner Bezirk Charlottenburg. Hier befinden sich die Büros von Invia, was auf dem Weg bedeutet. Hinter diesem Namen verbirgt sich ein katholischer Verband, der im Erzbistum Berlin unter anderem Mädchen und Frauen in Not unterstützt. In der zweiten Etage eines Altbaus ist eine Beratungsstelle für Opfer von Zwangsprostitution untergebracht. 4 Sozialarbeiterinnen sind hier angestellt. Frauen, die hier einen Termin haben, werden von einer Mitarbeiterin in sachliche Büroräume geleitet, wo man sich viel Zeit nimmt für ein Gespräch. Sie bekommen unter anderem Rat bei psychosozialen Problemen. Eine der Beraterinnen ist Barbara Ehret, eine Frau mit polnischen Wurzeln.
Manchmal hören wir sowas, ja, ich bin nicht religiös oder ich bin ein Moslem und du bist christlich, darf ich? Und dann halt eben sagen wir ja auch, ne, wir sind offen für alle Konfessionen.
Laut der Lehre der katholischen Kirche ist es, Zitat aus dem Katechismus, immer schwer sündhaft, sich der Prostitution hinzugeben. Papst Franziskus hat sie als widerliches Laster und Ausdruck einer kranken Gesellschaft gegeißelt. Doch sein Zorn gilt in erster Linie den Freiern. Sexarbeiterinnen nennt er gekreuzigte Frauen und fordert, dass die Gesellschaft ihren Schrei hört. Er blendet aus, dass manche Frauen sich frei für diesen Beruf entscheiden und nicht darunter leiden. Das ist wohl auch die Ausnahme. Die Mitarbeiterinnen von Invia treffen jedenfalls meist auf Ratsuchende in einer verzweifelten Situation. Barbara Ehret.
Ich habe das einem Mädchen, das mit 15 reingeraten ist in die Situation. Dann habe ich sie gefragt, sag mal, wusstest du nicht, dass du da raus kannst, dass es Beratungsstellen gibt? Die hat sogar Schiss gehabt, zur Polizei zu gehen. Dann hat sie mir gesagt, du wirst lachen, nein. Nein, ich hatte gar keine Ahnung über Hilfe. Ich war doch selber schuld. Die verteufelte Situation, mir geschieht hier Unrecht, aber ich bin selber schuld. Das vereinsamt die Menschen wahnsinnig, ja.
Loverboy-Methode heißt die Masche, mit der Männer vor allem ganz junge Frauen ansprechen. Erst umwerben sie sie und machen ihnen Geschenke. Wenn die Frauen sich dann in sie verliebt haben, fordern die Männer, dass sie für sie auf den Strich gehen. Streetworkerin Sarah Michel berichtet.
Die Liebe, die die Mädchen gerade dem Loverboy gegenüber empfinden, ist sehr, sehr extrem. Und die haben eine wahnsinnige Abhängigkeit, die zum Teil über Jahre bestehen kann. Also eine Klientin beispielsweise ist mittlerweile seit 6 Jahren von ihrem Loverboy getrennt und hat mir jetzt trotzdem gesagt, wenn er bei ihr vor der Tür stehen würde und würde ihr sagen, es war damals ein Missverständnis, ich liebe dich, wird sie sofort wieder mitgehen.
Laut Bundeskriminalamt schloss die Polizei 2018 im Bereich Zwangsprostitution 356 Ermittlungsverfahren ab, 9% mehr als im Vorjahr. Doch etliche Ermittlungen laufen ins Leere, unter anderem, weil viele ausländische Frauen gar kein Interesse daran haben, ausführlich auf die Fragen der Polizei zu antworten. Sie möchten lieber schnell in ihre Heimat zurück. Deutschland, Bulgarien und Rumänien, aus diesen 3 Ländern stammen sowohl die meisten Opfer als auch die meisten Tatverdächtigen. Frauen aus den Balkanstaaten werden unter anderem mit dem Versprechen nach Deutschland gelockt, dass sie hier in einem Restaurant oder Hotel arbeiten können. Selbst wenn sie sich für die Prostitution entschieden haben, finden sich viele in Arbeitsbedingungen wieder, die sie nicht selbst bestimmen. Das heißt, sagt Barbara Irit, dass
sie darüber nicht entscheiden können, welche sexuelle Praktiken sie anbieten können. Sie darüber überhaupt keinen Überblick haben, wie viel Geld sie verdienen und dass sie oft auch wenig Geld bekommen, dass man denen auch Pässe abnimmt. Naja, das ist bis zu 18 Stunden am Tage, also dann. Ne, muss nicht sein, kann ja auch nur 12, kann 8 Stunden, aber jeden Tag. Ich muss auch während der Menstruation arbeiten, ich muss Samstag, Sonntag, ich habe überhaupt nicht frei.
Manche Frauen können nicht einmal über ihren Aufenthaltsort entscheiden.
Wenn Sie jetzt jemand einsperren, dann brauchen Sie Leute, die das auch bewachen. Sie können Menschen auch mit Drohungen zwingen. Sie können Menschen auch vorführen. Was es bedeutet, wenn sie weglaufen. Sie können die psychisch im Gefängnis halten.
Sarah Michel arbeitet für Envia in Brandenburg. Sie und ihre Kolleginnen suchen Frauen in Bordellen und Terminwohnungen auf und fahren zum Straßenstrich entlang der deutsch-polnischen Grenze. Ob die Frauen, die dort stehen, sich freiwillig prostituieren oder ob sie es unter Zwang tun, das wissen Envia-Mitarbeiterinnen meist nicht. Bis zu 15 Kilometer fahren sie ins polnische Territorium hinein. Da es in dieser Region sonst kaum Unterstützung für die vielen dort tätigen Sexarbeiterinnen gibt, sind diese besonders dankbar.
Die Frauen stehen meistens in Parkbuchten, das heißt, wir parken direkt da, wo die Frau ist, da wir dort auch Kondome, Gleitgel, Händedesinfektionen verteilen an die Frauen und reden mit den Frauen.
Manche Frauen werden in Deutschland von der Polizei aufgegriffen, die ihnen rät, zu den Envia-Mitarbeiterinnen Kontakt aufzunehmen. Diese stellen bei Bedarf Kontakt zu einer Ärztin oder Anwältin her, begleiten Frauen zu Gerichtsverhandlungen und beraten sie, wenn sie aus dem Job aussteigen wollen. Für Frauen, die keinen Anspruch auf Leistungen der Arbeitsagentur haben, ist das allerdings besonders schwierig. Seit 2017 gilt in Deutschland das Prostituiertenschutzgesetz. Es soll die Kriminalität eindämmen und verpflichtet Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter dazu, ihre Tätigkeit bei den Behörden anzumelden. Barbara Ehret erzählt, dass sie dazu viel Kritik hört, unter anderem aus Datenschutzgründen.
Das sind zum Beispiel die Stimmen von Studentinnen, das sind auch Stimmen von Frauen, die irgendwo arbeiten und sich anmelden sollen, wo der Papa halt in dem gleichen Amt arbeitet, wo die sich anmelden soll oder aber die Freundin von Papa.
Die Mitarbeiterinnen von Envia versuchen praktisch zu helfen. Religiöse Themen besprechen sie eher selten. Und doch, sagt Barbara Ehret,
ich weiß, dass viele Frauen in so schlimmen Situationen auf jeden Fall zurück auch zu der eigenen Religion finden.
Anders als es der Katechismus vorsieht, betrachtet Barbara Ehret die Frauen nicht in erster Linie als Sünderinnen, sondern als Ratsuchende, denen sie zur Seite stehen will. Sie selbst findet bei ihrer schwierigen Arbeit Halt in ihrem Glauben.
In den meisten lateinamerikanischen Ländern sind Machos immer noch allgegenwärtig. Machohaftes Verhalten bestimmt die Gesellschaft und die Beziehung zwischen Mann und Frau. Vor allem in ländlichen Gebieten wird nach traditionellen Mustern gelebt und dabei spielt auch der Glaube eine wichtige Rolle. Wenn aber diese Traditionen aufgebrochen werden, weil junge Leute nach Deutschland kommen und andere Traditionen und ein anderes Verhältnis zwischen den Geschlechtern kennenlernen, dann kann die Rückkehr in die Heimat ganz schön kompliziert werden. Andreas Burke war für Deutschlandfunk Kultur bei einem Seminar für diese Rückkehrer dabei und hat unter anderem mit dem Leiter Joel Lanusa gesprochen.
Desde la Biblia.
In vielen Ländern Lateinamerikas wird Sex tabuisiert. Die Bibel wird so interpretiert, als würde sie vorschreiben, dass es der Mann ist, der die Entscheidungen zu treffen hat. Die Frau muss sich fügen. Wenn dir diese Botschaft von klein auf gepredigt wird, dann ist es schwierig, sich ihr zu entziehen. Sie prägt deine Persönlichkeit. So trägt die christliche Religion dazu bei, dass sich die Mentalität des Machismo in Lateinamerika weiter festsetzt.
Que influye muchísimo en este tipo de mentalidad.
Der 30-jährige Joel Lanusa aus Nicaragua leitet ein Rückkehrseminar für junge Lateinamerikanerinnen und Lateinamerikaner, die über das Weltwärtsprogramm des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit einen Freiwilligendienst in Deutschland geleistet haben. In einem Seminarhaus in Guatemala dreht sich das Gespräch der jungen Leute um die Unterschiede der Geschlechterbeziehungen in den beiden Kulturkreisen. Auch die heute 28-jährige Wendy berichtet von ihren Erfahrungen.
Für mich war es hart, nach Mexiko zurückzukommen. In meiner Heimatstadt Oaxaca musste ich mich wieder darauf einstellen, dass mir jeden Tag jemand hinterherpfeift oder was Blödes sagt. Auf der Straße kommt es oft zu sexuellen Belästigungen. Seit meinem Aufenthalt in Deutschland ist mir bewusst, dass das nicht normal ist. Das war ein Kulturschock in meinem eigenen Land Mexiko.
Als Nord-Süd-Freiwillige in Deutschland hat sich die junge Frau daran gewöhnt, mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren.
Das habe ich in Mexiko dann auch gemacht. Aber eine Frau in kurzen Hosen auf einem Fahrrad, das ist dort sehr ungewöhnlich. Einige Autofahrer haben mir was zugerufen. Irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten. Ich habe was zurückgerufen und die Männer manchmal auch beschimpft. Das war wie eine Befreiung und hat mir geholfen, das Gefühl der Hilflosigkeit zu überwinden. Aber gleichzeitig spürte ich eine neue Form der Angst, nämlich, dass die Person noch aggressiver reagiert.
Diese Angst hat gute Gründe. Wendy ist sich sehr bewusst, dass eine Frau in Mexiko, die ihre Rechte einfordert, gefährlich lebt.
Es kann vorkommen, dass dich jemand greift, in ein Auto stößt und du nie wieder auftauchst. Deine Familie erfährt nichts.
Während ihrer Dienstzeit in Deutschland hat Wendy eine andere Lebensweise kennengelernt.
Die Frauen dort haben mir neue Impulse gegeben. Ich habe gesehen, dass sie frei sind, dass sie nicht in krankhaften Abhängigkeiten stecken. Sie können entscheiden, ob sie heiraten wollen oder nicht. Wenn sie nicht heiraten wollen, werden sie weder von der Familie noch von der Kirche noch von Freunden unter Druck gesetzt, auch wenn sie schon 30 Jahre alt sind. Zurück in Mexiko fühle ich mich jetzt viel selbstbewusster, meine eigenen Entscheidungen zu treffen.
Während des Seminars bedauert Joel Lanusa, dass es in den lateinamerikanischen Gesellschaften nahezu nie zu Gesprächen wie diesem kommt, bei denen sich junge Menschen ernsthaft über die Beziehungen zwischen Frauen und Männern austauschen können. Es wäre hilfreich, offen über Sexualität sprechen zu können, die Kommerzialisierung der Erotik zu hinterfragen, Macht und sexuelle Gewalt zu reflektieren. Solche Räume könne die Kirche bieten, aber sie tut es nicht. Stattdessen erlebt Joel die in Lateinamerika so einflussreiche katholische Kirche gerade bei diesem Thema als verkrampft und sprachunfähig.
Ich finde es in Ordnung, wenn zwei Personen sich einig sind und sagen, wir haben Spaß beim Geschlechtsverkehr. Hier geht es nur um Sex. Aber man darf den anderen nicht belügen.
Lateinamerikanische Männer sind oft so unehrlich. Sie sagen, wir sind ein Paar. Aber der Mann darf auch andere Beziehungen haben, mit denen er vor seinen Freunden angeben kann. Bei einer Frau ist das unverzeihlich. Lateinamerikanische Männer, die viele Frauen haben, werden bewundert. Eine Frau, die noch andere Beziehungen hat, gilt als Hure.
Die man umbringen muss.
Joel meint, ein Freiwilligendienst in Deutschland rege die jungen Leute dazu an, über ihre religiösen und kulturellen Prägungen nachzudenken.
Wir müssen unser Verhalten an die Realität im Gastland anpassen. Es wäre ein großes Problem, wenn die Freiwilligen die Gewohnheiten des traditionellen Machotums in Deutschland beibehalten würden.
Der junge Luis aus Chiapas kennt in seiner Heimat fast keine Männer, die sich kritisch mit dem alltäglichen Machismo auseinandersetzen.
Ich bin ohne meinen Vater nur mit meiner Mutter aufgewachsen, aber ich habe oft erlebt, wie meine Onkel sich gegenüber ihren Frauen verhalten haben. Sie haben ihnen verboten, aus dem Haus zu gehen und ihre eigenen Sachen zu machen. Der Machismo wird von Generation zu Generation weitergegeben. Die Jungs sind immer unter sich. Das fängt schon in der Schule an. Wer häufig mit Mädchen zusammen ist, gilt als homosexuell.
Als gay, also als schwul, bezeichnet zu werden, gilt in Mexiko als eine der schlimmsten Beschimpfungen überhaupt.
Außer du bist der Typ gut aussehende Aufreißer. Dann kannst du viele Mädchen haben und die Leute sagen, er ist der Alpha-Mann und er hat ein Mädchen an jedem Finger.
So ein Mann mit vielen Frauen war der Vater von Wendy.
Als ich geboren wurde, war er schon weg. Ich weiß nicht, wann meine Mutter erfahren hat, dass seine erste Frau fast zur gleichen Zeit ein Kind von ihm bekommen hat. Mein Halbbruder ist am 4. Juli zur Welt gekommen und ich am 31. Juli. Außerdem hat mein Vater in diesem Jahr noch eine Tochter bekommen. Sie wurde im April geboren.
Viele mexikanische Frauen ziehen eine unglückliche Ehe einer Scheidung vor. Sie sehen ihre Bestimmung in der Rolle der aufopferungsvollen Mutter. Dabei orientieren sie sich an zwei Frauenbildern aus der Bibel.
Eva gilt als die Versuchung und Sünde. Sie steht für das Schlechte in dieser Welt. Maria hingegen ist die Leidensfähige, die weinende Begleiterin des Kreuzwegs. Eva und Maria sind die beiden wichtigsten Vorbilder für Frauen in Mexiko.
Wendy meint, die christliche Mission sei mitverantwortlich für die Unterdrückung der mexikanischen Frau.
Vor der Kolonialisierung durch die Spanier glaubten die Menschen an viele Götter, aber auch an Göttinnen. Noch heute gilt uns die Natur als heilige Mutter Erde. Doch die Kolonialherren haben uns eine Religion aufgezwungen, die nur einen einzigen männlichen Gott anbetet.
Luis sieht das ähnlich. Er meint, der alltägliche Sexismus sei in Mexiko viel ausgeprägter als in Deutschland. Seine Kindheit hat er eigentlich ohne Vater verbracht.
Nur manchmal ist er plötzlich bei uns zu Hause aufgetaucht. Er hat meiner Mutter verboten, eine Beziehung zu einem anderen Mann einzugehen und ihr gedroht, sie aus dem Haus zu werfen. Er hat sogar gesagt, ich kann dich töten.
Solche Drohungen werden nur zu oft in die Tat umgesetzt. Mexikos Nationales Institut für Statistik identifiziert Mord als die zweithäufigste Todesursache von Frauen. Gewalttätige Partner sollen für täglich 7 Frauenmorde verantwortlich sein. Zum Vergleich, in Deutschland wird jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner ermordet. Solche Gewalt wird häufig durch Eifersucht ausgelöst, erklärt Wendy. Sie ist empört.
Die Männer in Mexiko und wohl auch in ganz Lateinamerika sehen uns Frauen nicht als Personen, sondern als Objekte, die sie besitzen. Wenn diese Objekte ihre Stimme erheben, wenn sie eine Meinung vertreten wollen, dann glaubt der Mann, er würde seine Kontrolle verlieren. So entsteht Gewalt. Einige Männer meinen, sie könnten sogar töten, wenn sie wollen.
Höchste Zeit, dass sich daran etwas ändert, und dazu kann kultureller Austausch ganz bestimmt beitragen. Das war die Sendung Religionen im Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Thorsten Japs. Ich sage Tschüss und wünsche Ihnen noch einen schönen und entspannten Tag.